Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Auf geht es jetzt nach St. Pauli, dort, wo auf der Reeperbahn die Rotlichtbarone herrschten. Dahin nimmt uns die neue sechsteilige Amazon Prime-Serie mit, der Titel der Serie Luden, Könige der Reeperbahn. Darin kommt in den 1980er Jahren der junge Klaus als Träumer in dieses Szeneviertel und steigt mit der Zeit auf zu einem der größten Zuhälter der Stadt.
Hier auf St. Pauli gibt es ein Sprichwort. Ein Lude wird nicht geboren. Er wird gemacht.
Der schöne Klaus und seine Nutella-Bande. Kommt noch sowas?
Ja, so klingt die Serie, die in erster Linie von Klaus Barkowski erzählt, der nicht nur, wie gerade gehört, schöner Klaus genannt wurde, sondern auch Lamborghini-Klaus, weil er sich sehr gerne in seinem Lamborghini gezeigt hat. Unter dem Namen Nutella-Bande baut Klaus sich mit ein paar Freunden einen Prostituiertenring auf und wird sehr schnell sehr reich. Und das gefällt der Konkurrenzgang mit dem sehr dubiosen Namen GmbH ganz und gar nicht. Das alles erzählt diese sechsteilige Miniserie basierend auf realen Vorkommnissen und Personen mit einem sehr großen Gespür für das Milieu und die Zeit, in der sie spielt. In unterschiedlichen Figuren spiegeln sich auch unterschiedliche Lebensentwürfe wider, die alle auf St. Pauli gerne groß rauskommen würden. Über die Serie Luden, übrigens ein Slangwort für Zuhälter, konnte ich mit Raphael Parente sprechen. Er ist einer der Showrunner der Serie und ich wollte zunächst von ihm wissen, wieso diese Serie überhaupt entstanden ist.
Warum die Serie? Ich erzähle immer ganz gerne die Geschichte. Mein Papa, der ist in den 70ern in New York aufgewachsen und der hat mir immer die verrücktesten Geschichten aus dieser irren Zeit erzählt. Da gibt es eine Anekdote, die ich ganz toll finde. Der hatte als Student immer wenig Geld in der Tasche und ist da eines Abends langgelaufen. Dann wurde der überfallen, hatte $2 in der Tasche. Und der Räuber ist dann ab mit den $2, hat aber dann wieder umgedreht und hat ihm dann $1 zurückgegeben. Und für mich ist es nicht nur eine Geschichte über Gangster, sondern ich finde einfach diese Welt, diese Misfits, diese ganzen gestrandeten Leute dort, finde ich einfach ein irre gutes Setting für eine sehr moderne Erzählung.
Bevor wir uns auf die Figuren konzentrieren, das ist ja schon interessant. St. Pauli, so wie die Serie das zeigt, das kann ein Ort der Freiheit sein für gewisse Menschen, Randfiguren, die sich da versammeln. Was für eine Art von Mensch wurde denn angezogen in den 80er Jahren? Das waren ja nicht nur Zuhälter und Sexarbeiterinnen.
Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, Sabrina. Die kam als Junge zur Welt. Die ist in Franken zur Schule gegangen. Und als sie mit 14 ein Kleid ins Gymnasium getragen hat, ist sie da hochkant rausgeflogen, muss man sich mal vorstellen. Und sie hatte zu mir gesagt, der einzige Ort, an dem ich so sein konnte, wie ich sein wollte, war St. Pauli. Das ist Gott sei Dank heute anders. Heute gibt es da viel mehr solche Orte, noch zu wenig, aber es gibt mehr. Das fand ich aber irre interessant, weil es war auch dann immer ein Aufgeben. Wenn man nach St. Pauli geht, musste man mit den bisherigen Beziehungen teilweise sich trennen. Man musste dort auch Dinge eingehen. Also da gab es ja eine riesen Sexarbeitsszene, aber auch eben auch ein anstrengendes, gefährliches Leben. Da war viel Gewalt. Und das haben diese ganzen Leute aber alle auf sich genommen. Und das fand ich irre interessant. Also warum zieht es da die Motten wie zum Licht? Wissen teilweise, was da abgeht, aber irgendwie getrieben von diesem großen Verlangen, sich irgendwie zu befreien von etwas. Und da war natürlich die miefige Bonner Republik ein Teil davon. Da war auch, glaube ich, ein sehr konservatives Genderverständnis damals. Also man muss sich das überlegen. Also es gab einige Jahre davor war es so, dass der Mann unterschreiben musste, wenn die Frau arbeiten will. Also das war die Gesellschaft damals. Da hat St. Pauli, glaube ich, für viele Leute auch Freiheit versprochen. Ob es dann eingelöst wurde, ist was anderes. Ich glaube nicht. Also viele Leute sind da auch extrem gescheitert.
In die Serie hinein und gleichzeitig in das Milieu hinein kommen wir durch Klaus Barkowski, der Lamborghini-Klaus, auch der schöne Klaus wurde er ja genannt. Das ist ja noch so ein junger Typ, wenn wir ihn da kennenlernen in der Serie, so völlig atemlos, hatte ich das Gefühl, jagt er da erstmal rein, hat irgendwie keine Berührungsängste mit der Szene. Was ist das für eine Figur zum Beginn der Serie? Ist er naiv?
Auf jeden Fall. Das war uns auch ganz wichtig. Das haben wir mit purer Absicht gemacht. False Lead, könnte man sagen. Also dramaturgisch wollten wir die Zuseher mit einer naiven Figur da reinlaufen lassen. Und wir wollen auch diesen Menschen kennenlernen, bevor er das wird, was er dann später geworden ist. Und zwar ein Zuhälter, ein Menschenhändler, ein gefährlicher Mensch, auch kein guter Mensch in vielerlei Hinsicht. Wir wollten den Weg dorthin skizzieren, weil irgendwie hat es diese Menschen ja dahin geführt. Und deswegen ist für mich die Show, auch weil wir so viel über diese Zuhälter erzählen, auch ein Stück weit eine Geschichte über toxische Maskulinität zum Beispiel. Also diese ganzen Jungs, die da reinstrahlen, die haben eigentlich alle ganz gute Sachen im Kopf. Beziehungsweise vielleicht auch von der Gesellschaft, auch vom Kapitalismus geprägte Sachen. Der eine will halt, der eine will der Stärkste von allen sein. Der nächste will, der will was sein. Der will da ganz nach ganz oben. Das sind diese ganz reinen, naiven Träume, die die Jungs halt so hatten und haben. Auch Sachen teilweise, die ihnen auch eingepflanzt werden von einer Gesellschaft, die ein Männerbild hat. Da muss man stark sein, da muss man es zu was bringen. Sonst, also das sind diese Dinge. Und dann folgt man diesen Menschen und schaut ihnen dann dabei zu, wie sie sehr, sehr viele falsche Entscheidungen treffen, wie sie Abkürzungen machen wollen. Und dann schaut man ihm im Endeffekt auch beim Scheitern zu.
Das Interessante an Klaus ist ja auch, dass er zumindest zu Beginn der Serie häufig auch das New Yorker Studio 54 erwähnt. Das ist ja Warhols Utopie gewesen. Da ging es ja vielleicht jetzt weniger um so kriminelle Machenschaften, vielmehr um diesen Kunstaspekt. Aber ich fand diesen Bezugspunkt ja interessant. Ja? Also eine Idee einer Kunstutopie eines anderen Lebens.
Genau, also Klaus Barkowski war schon, den haben wir uns schon nach sehr viel Überlegung rausgepickt als einen interessanten Charakter, weil er hatte eben etwas, also ganz viele St. Paulianer, die da in dieser Szene unterwegs waren, kamen eigentlich so aus dem Boxer- und Türstellmilieu. Da ging es darum, da musst du einen breiten Nacken haben und sowas. Und Klaus war da schon immer anders, also eher so ein Paradiesvogel. Das fanden wir erstmal spannend. Also wie traut er sich da überhaupt in diese Welt rein? Er hat mal gesagt, er wollte eigentlich Model werden oder Künstler. Ja, und am Ende hat er sich ja auch ein Stück weit selber in eine Kunstfigur verwandelt. Also er hat sich selbst zum Kunstwerk gemacht, kann man fast sagen. Also jetzt nicht im Positiven, sondern er hat in einer gewissen Weise auch einen Charakter erfunden, der gar nicht war, glaube ich.
Einer der erzählerischen Clues der Serie ist ja, dass Klaus sich nicht selbst erzählt, Klaus' Geschichte wird erzählt. Von Jutta, einer älteren Sexarbeiterin, die so ein bisschen ihn auch reinzieht. Das ist eine sehr interessante Figur, diese Jutta, weil sie irgendwie zu St. Pauli schon gehört, bevor wir es dann kennenlernen. Was sieht sie in diesem Klaus eigentlich?
Ja, also es gibt ja diesen beflügelten Spruch, zum Luden wirst du nicht geboren, zum Luden wirst du gemacht, was so viel heißt wie, da gibt es irgendwann mal eine Prostituierte, die sucht sich einen Jungen aus und nimmt ihn. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Das ist ja auch eine Art Rechtfertigung. So, ich wollte das alles gar nicht. Ich wurde da reingezogen. Das wussten wir auch. Wir fanden aber die Idee toll, dass eine wirklich deutlich ältere Frau und erfahrenere Frau diesen jungen Typen da so reinzieht. Und das sind auch Geschichten, die wir oft gehört haben. Also als wir da in St. Pauli auf Recherche waren, das ist oft wirklich vorgekommen. Und für mich ist Jutta eine super komplexe Figur. Sie ist Täterin, sie ist Opfer, sie hat Fehler gemacht. Sie kann aber auch vieles von dem, was passiert, sehr gut reflektieren, viel besser als alle anderen. Sie ist die einzige Figur, glaube ich, die wirklich was lernt in dieser Serie. Also das Spannende daran ist, dass sie eigentlich versucht, sich zu befreien mit Klaus' Hilfe. Sie ist in so einem ganz komplizierten, furchtbaren Netzwerk von diesen alten Luden gefangen und sie sieht im Klaus ihr Ticket daraus, vielleicht auch die Überheblichkeit, ihn kontrollieren zu können. Ja, und die Geschichte wird zeigen, wie das ausgeht. Also
das ist natürlich sehr stark am Genre. Der Ausgenutzte wird zum Ausnutzer und umgekehrt. Das sind ja so die Dynamiken, die auch viele Folgen der Miniserie prägen.
Es hat auch ein bisschen was von Frankenstein, das Monster, das ich schuf.
Wir werden aber in einen ganz klassischen, fast schon Bandenkrieg hineingezogen. Also die Macht über St. Paul, über die Reeperbahn hat die sogenannte GmbH und mit Klaus baut sich jetzt die sogenannte Nutella-Bande auf. Was ist denn der Erfolg der Nutella-Bande gewesen? Weil es geht ja dann recht schnell.
Da haben wir ganz viel drüber diskutiert. Das ist eine gute Frage. Also man muss alle Geschichten, die man aus dieser Zeit hört, muss man immer von drei Seiten betrachten, weil man wird nie genau wissen, was die wirkliche Geschichte war. Also dass das Wort Seemannsgarn von diesem Ort kommt, das kommt nicht von ungefähr. Sie haben es als Lifestyle verkauft, als Zeitgeist. Sie haben die Disco-Welle genutzt, sie haben die Locken genutzt und die coolen Autos. Und haben das Ganze als eine Art geilen Lifestyle verkauft. Und dass das natürlich eine Riesenlüge ist, die sie anderen erzählt haben, aber auch die sie sich selbst erzählt haben. Also da gibt es einen ganz tollen Satz, den Andi dann irgendwann mal Klaus um die Ohren pfeffert. So, bist du wirklich Künstler geworden? Wir sind verdammte Fickparasiten. Also auch dann irgendwann die Erkenntnis, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist es. Sie haben einfach eine sehr gute Story gehabt. Und ganz ehrlich, es gibt ganz viele Produkte heute, die kommen mit einer guten Story daher. Die sind kein bisschen besser, aber weil einer fair drauf schreibt oder Bio. Aber es ist die gleiche Scheiße in grün sozusagen. Also deswegen, ich glaube, das war so der Trick, die Story dahinter.
Die Serie nimmt uns mit wirklich in diesen Ort und wir bleiben da auch vor allem in der Reeperbahn. Aber in der Erzählung schleicht sich die Welt ein durch die AIDS-Pandemie. Das ist ja etwas, was alle Figuren plötzlich, zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, in Angst versetzt. Also das Gefühl von Angst war lange Zeit abwesend. Da geht es kriminell her, aber irgendwie sind das alle gewöhnt, weil es ist vielleicht Lifestyle. Aber mit AIDS kommt die Angst da rein. Warum war das aus einer erzählerischen Perspektive wichtig, diese Pandemie mitzuerzählen?
Sie ist so eine Zäsur, die kommt von außen. Das hat es für mich auch ein Stück weit episch gemacht. Da trifft dann auch eine echte Zeit, ein echtes Ereignis quasi in diese Welt hinein. Und ich bin jetzt, also ich bin 83 geboren, ich bin quasi eigentlich Post-AIDS, muss man sagen. Oder es war sozusagen, da war ich ganz klein, als das großes Thema war. Aber ich habe natürlich Corona mitbekommen. Das hat mich total getroffen und ich habe gesehen, wie Leute negieren, wie sie prokrastinieren, wie sie um den heißen Brei rumreden, wie Leute wie Aussätzige behandelt werden. Ich hatte eine Freundin aus China im ersten Corona-Jahr, da hat die gar nicht mehr in die U-Bahn einsteigen können. Die Leute haben gleich einen großen Bogen um sie gemacht. Und wenn man sich dann die Interviews von irgendwelchen Politikern aus der Zeit damals anschaut, wie von irgendwelchen konservativen Politikern vorgeschlagen wird, man könnte doch die einzelnen AIDS-Kranken einfach alle auf eine Insel schiffen und dann sind die da so Papillon-mäßig sich selbst überlassen, die Insel der Libra-Kranken. Da waren schon viele Parallelitäten drin und das fanden wir einfach spannend. Das wollten wir unbedingt miterzählen und das ist für St. Pauli eben auch ein ganz, ganz wichtiges Ereignis für die ganze Welt gewesen. Aber St. Pauli, die Leute, die ihr ganzes Geld mit Sex gemacht haben, hat natürlich ein Riesenproblem.
Stichwort Sex, das ist ja eine Serie, wo es um käuflichen Sex geht. Sie ist auch in interessanter Weise zum Teil explizit. Also sie hat auch Spaß daran, das zu zeigen, was ich ja ganz gut finde für eine deutsche Serienproduktion. Ich wollte mal über das Spannungsverhältnis sprechen. Es gibt Figuren, zwei Stück vor allem, die sich auch mit ihrer eigenen Sexualität auseinandersetzen müssen in dieser Serie. Für die anderen ist das Geschäft. Ist das so dieses Spannungsverhältnis, Sex entweder käuflich oder etwas, worüber ich mich nicht wirklich auseinandersetzen muss?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also was uns wichtig war, dass wir die verschiedenen Facetten zeigen. Also es ist unbestritten, ist Prostitution im allergrößten Feld, geht es einfach um Geld verdienen und es geht auch darum, dass da Machtverhältnisse existieren. Es gibt Leute, die haben kein Geld und verschaffen sich dadurch Geld. Es gibt auch Leute, die werden dazu gezwungen. Wir wollten aber trotzdem das nicht nur in diesem Schwarz-Weiß-Feld belassen. Wir wollten auch zum Beispiel, weil wir diese Geschichten auch gehört hatten, da gab es auch Frauen, die sich quasi, die das zum Beispiel hinter dem Wissen ihres Ehemannes gemacht haben, sich da teilweise auf eine ganz absurde Art und Weise sogar glaubten, emanzipieren zu können damit. Das ist ja auch eine ganz große Diskussion, auch in der Feminismusdebatte. Ich weiß nicht, ob ich da als Mann so drüber sprechen kann, aber es gibt ja diese sexpositive und sexnegative Diskussion. Also wem gehört eigentlich der Körper? Darf eine Frau über den Körper entscheiden? Ist sozusagen Sexualität, ab wann ist es quasi empowering und wann ist es genau das Gegenteil? Das will ich mir jetzt auch als Mann, traue ich mir da fast kein Urteil zu. Da hat uns natürlich so Leute wie unsere Intimacy-Coordinator und auch Laura Lackmann, unsere Regisseurin, hat da natürlich wahnsinnig viel starke Meinung noch reingebracht. Hat auch dafür gesorgt, dass Sexualität auch nicht immer als etwas so Plastik dargestellt wird. Die Leute sind verschwitzt, die sind auch nicht alle hübsch. Die haben auch nicht den perfekten Körper, weil so ist es nun mal. Also ich glaube, das ist eben auch so, da eben lauter alles schwarz-weiß rauszukehren und da ganz viel Grau reinzubringen und sozusagen, Leute, es ist kompliziert, es ist schwierig, es ist wirklich wahnsinnig kompliziert, das war uns wichtig. Und ja, die Leute, es gibt Leute, die sich da auch mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, es gibt auch Leute, die nehmen Sex als Machtinstrument, also Jutta spricht da auch zum Beispiel drüber, ich glaube auch, dass zum Beispiel eine Heike irgendwann versteht, wie sie Klaus kontrolliert, auch Klaus nutzt Sexualität als ein Machtinstrument. Also das hat sehr, sehr viele Ebenen. Also da gibt es eigentlich ganz, ganz wenig richtig wahre Liebe. Also es gibt ein paar, das möchte ich jetzt auch nicht aussprechen, das soll jeder für sich entscheiden. Für mich ist da ein paar drin, da ist wirklich wahre Liebe. Es endet leider sehr tragisch, aber ansonsten ist das oft ein Substitut für viele andere Sachen, die Sexualität.
Die Serie glänzt ja auch zum Teil durch das Set-Design, aber auch die Ausstattung, also diese 80er Jahre, auch diese Enge, auch dieses, ich habe überall Rauch gespürt beim Sehen der Serie, also alle rauchen ja auch. Wie schwer war es, diese 80er Jahre quasi bildlich wieder zu erzeugen? Also da ist die Serie, hat ja da einen großen Authentizitätsanspruch, so habe ich das jedenfalls empfunden.
Definitiv, und da sind natürlich, also da ist natürlich die Mirna Wolf und ihr ganzes Team, auch ihr Art Director, der Lutz, aber auch unser Kameramann Tim Kuhn und Georg Korpers, unser Maskenbildner, und die Natascha Kurzius-Noss, unsere Kostümbilderin, das waren einfach alles absolute Überzeugungstäter. Es war auch nicht einfach mit denen, weil sie alle alles wollten, alles geben wollten. Also wenn da richtig Leidenschaft drin ist, dann knirscht es auch mal. Aber genau das haben wir gebraucht. Und die haben wirklich, finde ich, so einen großartigen Job gemacht, wenn man sich vorstellt, dass das wirklich fast alles gebaut ist. Also wir haben in der Ritze gedreht. Wir haben auch
und in München übrigens, ne? Vieles, die Hamburger Serie schlechthin jetzt irgendwie, genau. Wurde in München gedreht.
Also wir haben es nicht übers Herz bekommen und vor allem hat sie uns auch die große Ehre erwiesen, dass wir es dort auch drehen durften. Wir haben in der Ritze gedreht und das war toll, weil die Ritze ist einfach unglaublich. Und wir haben auch am Hafen gedreht, das war auch ganz toll. Vieles mussten wir aber in einem Studio drehen, da hat sich München aber am besten angeboten, weil München hat ein ganz besonderes Außenset. Das für die, die sich nicht auskennen, normalerweise hat man eine Außenkulisse, das sind einfach Pappwände, da kann man eine Straße drehen und dann geht man danach ins Studio und dreht die Innenmotive. In München gibt es eine Außenkulisse, die hat die angeschlossenen Innenräume. Das heißt, du kannst theoretisch auf der Straße mit einer riesengroßen Trubelmenge starten und fährst dann mit der Kamera in das Gebäude rein, gehst dann dort durch einen ganzen Club durch, hinten die Treppe hoch und den dritten Stock und schaust von oben wieder aus dem Fenster runter auf die Straße. Und das kreiert eine, Amerikaner nennen das Connected Tissue, das kreiert eine Wirklichkeit, das ist wie so ein Rummelplatz, wie so eine Truman-Show. Und ich glaube, das hat wahnsinnig dazu beigetragen für dieses Feeling, dass die Kamera sich wirklich 360 Grad drehen konnte, dass man nicht so das Gefühl hatte, man ist in so einem Guckkasten. Man schneidet quasi von Kulisse zu Kulisse, weil ja alles dazwischen nicht echt ist. Wir hätten auch wahnsinnig gerne in St. Pauli gedreht. Tatsächlich muss man sagen, vieles von dem ist gar nicht mehr so da. Also das Aerocenter ist mittlerweile zur Hälfte ein Hotel, Palais d'Amour gibt es gar nicht mehr, also diese alten Locations gibt es nicht mehr. Und man muss auch sagen, es war Corona. Pauli war dicht. Es hat auch St. Pauli nachhaltig geschadet. Also viele alten Pächter mussten jetzt mittlerweile zumachen, weil einfach Corona die einfach kaputt gemacht hat. Also es war schlichtweg die Möglichkeit nicht da.
Viele der Figuren über Klaus Barkowski, haben wir ja schon gesprochen, basieren ja auf realen Figuren, die es damals gab. Und gerade Klaus tritt immer wieder auch mit fragwürdigen Aktionen immer noch so in Boulevardmedien auf. Hat er die Serie schon gesehen? Interessiert er sich überhaupt dafür, dass jetzt so etwas entstanden ist? Das ist ja jetzt kleine Dokumentation, die irgendwie um 23 Uhr läuft, sondern hier gibt es einen Aufschlag bei Amazon Prime mit 6 Folgen.
Also wir waren auch vollkommen überrascht, dass Klaus uns überhaupt getroffen hat und dass er uns von sich erzählt hat, dass er uns dann auch, da geht es ja auch um Persönlichkeitsrechte, überhaupt erlaubt, diese Geschichte zu erzählen, weil viele Leute aus der Zeit versuchen, das eher so ein bisschen zu vertuschen. Weil es ihnen auch unangenehm ist. Ich glaube, auch Klaus ist nicht stolz auf alle Sachen. Ich habe neulich ein Interview von ihm gelesen, wo er selber sagt, er wäre eigentlich, im Nachhinein wäre er lieber Model und Künstler geworden als das. Aber Klaus war auch nicht der einzige Zeitzeuge. Wir hatten den Waldemar Paulsen, der hat uns wahnsinnig geholfen, was die ganze Polizeiarbeit angeht. Der war ein Polizist zu der Zeit auf dem Kiez. Wir hatten, wie gesagt, Sabrina hatte ich ja schon genannt, die so Zeitzeuge ist, damals in diesen ganzen Transgender-Clubs unterwegs war. Wir hatten eine ehemalige Prostituierte vom Nutella-Kartell, die war jetzt leider nicht mehr unter uns, die ist letztes Jahr leider gestorben, aber das ist die hat uns unglaubliche Einblicke gegeben, auch in die Welt der Frauen. Der Klaus hat noch nichts gesehen und das rechne ich ihm auch an, dass er, wir haben ihm gesagt, du, das wird auch echt übel sein und du wirst ganz schlimme Sachen machen und er hat uns dann so angeschaut und hat gemeint, ja, okay, ihr macht das schon, Jungs. Und Mädels, ja, und dann hat er uns da machen lassen. Also der Klaus hat nirgendwas zur Abnahme bekommen und tatsächlich, wir sitzen gerade da, er hat bis jetzt noch nichts gesehen. Wir werden jetzt gleich auf die Premiere gehen zusammen und dann wird er das erste Mal etwas sehen, also entweder auf der Premiere oder vorm Fernsehbildschirm. Ich weiß nicht, wo er sich gerade aufhält, aber er wird das genauso mitbekommen, wie es jetzt alle anderen Leute sehen werden.
6 Teile hat die Miniserie Luden, Könige der Reeperbahn. Seit gestern können Sie diese Serie, diese Gangstergeschichte aus dem Rotlichtviertel von St. Pauli auf Amazon Prime sehen. Und gesprochen über die Serie habe ich mit dem Showrunner, mit Raphael Parente.